Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Wir schauen heute zusammen mit Kai Voges voraus auf seine erste Spielzeit als Intendant am Wiener Volkstheater zwischen Großbaustelle und Pandemie. Außerdem begleiten wir Ex-Theaterkritiker Gerhard Stadelmeier auf seiner Reise durchs Fernsehprogramm. Seit anderthalb Jahren läuft die Generalsanierung, das Haus ist geschlossen und obendrauf kommt jetzt auch noch die Pandemie. Der Start des früheren Dortmunder Schauspielchefs Kai Voges als neuer Intendant am Wiener Volkstheater hätte bestimmt leichter ausfallen können. Dennoch hat Voges jetzt seine erste Wiener Spielzeit vorgestellt, mit großen Namen wie Susanne Kennedy, Jonathan Mese oder Florentina Holzinger, aber auch mit Lücken, Unsicherheiten und mehreren Corona-bedingten Ausfällen hochkarätiger Gastspiele. Wie hält man da eigentlich die Vorfreude auf so einen Intendanzstart noch aufrecht? Genau das habe ich Kai Voges vor unserer Sendung gefragt.
Ja, das ist eine Willenssache. Man will ja eröffnen, man will spielen. Wir Theatermacher werden von unserer Leidenschaft getrieben. Und so macht man einen Plan, dann macht man noch einen zweiten Plan. Und wenn beide nicht gehen, dann einen dritten. Also wir planen und seit März verwerfe ich und plan neu. Aber ich bin felsenfest der Überzeugung, der Lappen wird wieder aufgehen. Wann werden wir sehen?
Trotzdem, das Spielzeitheft weist jetzt aktuell noch keine Premierentermine aus. Dem Publikum wird ein neues Wahlabosystem vorgeschlagen. Wie fährt man denn einen so großen Stadttheaterbetrieb, wie das Volkstheater einer ist, so einen Apparat? Wie fährt man den auf Sicht? Muss man da nicht aus der Not so eine Art Tugend machen und schon mal planen, dass man zum Beispiel weniger mit auswärtigen Gästen als vielmehr mit den Kräften arbeiten muss, die man vor Ort hat?
Ja, genau. Also wir haben die internationalen Gastspiele gestrichen. Das kann uns keiner garantieren für das nächste halbe Jahr. Wir werden vieles aus eigener Kraft stemmen und wir müssen flexibel sein in der Zukunft. Und da geht es ja den Kulturschaffenden nicht anders als allen anderen Menschen, ob das Mütter sind, die nicht wissen, ob ihre Kinder in die Schule kommen am nächsten Tag oder Restaurantbesitzer. Also wir fahren alle auf Sicht und müssen flexibel sein und dürfen dabei den Optimismus nicht fahren lassen. Wir haben Programme, die Corona-tauglich wären. So zum Beispiel kommt Rimini-Protokoll zu uns mit einer Produktion Black Box. Das ist ein Audio-Walk, der durch das ganze Theater durchläuft für jeweils einen Zuschauer, eine Zuschauerin. Und da wird die Distanz gewahrt. Das kann man selbst im Lockdown machen, wenn gerade mal eine Galerie eröffnet ist.
Wenn man mal zurückschaut, Sie haben dem Schauspiel Dortmund eine ganz eigene Handschrift gegeben. Wer sich in den letzten Jahren ein bisschen mit dem Theater im deutschsprachigen Raum beschäftigt hat, der wusste, Dortmund, das ist ein Labor in der deutschsprachigen Theaterlandschaft, gerade was das Digitale angeht, also ein Thema, was jetzt gerade ganz groß ist. Man sprach dann irgendwann schon von einer Dortmunder Dramaturgie. Jetzt eine ganz andere Stadt, ein ganz anderes Haus. Kann man das einfach so übertragen oder gibt es da auch Punkte, wo man einfach sagen muss, das wird am neuen Ort so wahrscheinlich nicht zünden?
Naja, der Dortmunder Stil ist ja gewachsen durch die Menschen, die dort gearbeitet haben. Und jetzt kommen einige dieser Menschen mit nach Wien, aber es kommen auch ganz viele neue. Und so wird sich das Theater jetzt auch durch die Menschen verwandeln zu einem Volkstheater für Wien. Und man wird sicherlich das eine oder andere vielleicht wiederentdecken, was man schon mal in Dortmund gesehen hat. Aber es wird sehr, sehr viel Neues erscheinen. Ich glaube und hoffe, dass das Volkstheater in keinster Weise Ähnlichkeiten mit dem Dortmunder hat, sondern dass das Volkstheater eigenständig sich weiterentwickelt.
Sie haben die Menschen gerade schon angesprochen, die aus Dortmund mitkommen. Ein typischer Vorgang, dass man zum Start einer neuen Intendanz das Ensemble vor allen Dingen austauscht. In Wien weiß man, das ist eine sehr schauspielerverliebte Stadt. Darüber kriegt man auch das Publikum. Was wird das für ein Ensemble sein, das Sie in Wien auf die Bühne stellen und das dem Volkstheater dann sein Gesicht geben soll?
Ja, wie Sie sagten, 7 Schauspielerinnen und Schauspieler kommen aus Dortmund mit. 4 alte Bekannte vom Volkstheater bleiben im Volkstheater und 9 neue Schauspielerinnen und Schauspieler kommen aus Österreich, Deutschland, der Schweiz. Ich glaube, da haben wir ein wirklich kraftvolles, mutiges und neugieriges Ensemble zusammengestellt. Ich komme gerade von der Probe und das ist natürlich aufregend, wenn so ein Team das erste Mal zusammenkommt. Man ist noch ein bisschen scheu, aber extrem neugierig und man spricht schon zusammen. Also gerade heute nach der Probe denke ich, wir sind im Trainingslager, wir müssen noch viel lernen, Spielzüge, Motivation, Grundhaltung, aber das wird eine Powertruppe, da bin ich ganz optimistisch.
Wenn es dann darum geht, was dieses Ensemble spielen soll, Sie haben angekündigt, dass das Volkstheater den Dialog mit den anderen Künsten verstärkt suchen soll. Es soll um Grenzgänge zwischen bildender und darstellender Kunst gehen, um diskursive Formate, viel auch um Musik. In der österreichischen Presse war da schon so ein bisschen zu lesen, naja, der neue Intendant hat Glück, dass das alte Volkstheater-Abo-Publikum schon in den letzten Jahren weitgehend weggeblieben ist. Werden Sie trotzdem versuchen, es wieder einzufangen?
Ja, wir wollen ein Theater machen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Wir sehen uns nicht als ein Elfenbeinturm, der predigt, wie Theater geht oder weiß, wie Theater geht, sondern wir sind ein Team von suchenden, neugierigen Kunstschaffenden, die gerne mit den Zuschauern zusammen auf diese Reise, auf diese Suche geht. Wie geht gegenwärtige Erzählung hier und jetzt auf einer Theaterbühne in diesem Haus? Und da sind wir ganz in einer Tradition des Volkstheaters. Das Volkstheater ist gebaut worden als Opposition zu dem kaiserlichen Theater. Und das Volkstheater wurde gebaut von den Bürgerinnen und Bürgern, damit die Bürger einen Ort fanden, an dem die Geschichten erzählt werden, die sie interessiert haben. Und dort wurden waghalsige Projekte gemacht, wie zum Beispiel Der Reigen von Schnitzler. Das war eine Uraufführung und ganz Wien stand Kopf, ob man so ein Stück überhaupt spielen dürfe oder nicht, oder ob das jetzt gerade zu modern sei oder schon gar nicht mehr Theater. Und diese Suche nach der Gegenwart, die Schnitzler damals geschafft hat, die ist eigentlich die Tradition, der wir uns verbunden fühlen, jetzt wieder gegenwärtig zu sein, gegenwärtiges Theater zu versuchen. Zum Beispiel haben wir da Lydia Haider, eine junge österreichische Autorin, die eine Uraufführung für uns schreibt, um dann zu gucken, was ist die Stimme der Gegenwart und was sind die Themen und vielleicht auch die Spielweisen der Gegenwart. Also ich glaube, dass wir von Dostojewski und Beckett, von den großen Autoren bis hin zu musikalischen Projekten und Ausflüge in die bildende Kunst und in den Aktivismus hinein ein Spektrum anbieten können, das eigentlich ist kein Grund für niemanden in Wien gibt, nicht ins Volkstheater zu gehen.
Stichwort Tradition, Sie bringen ja durchaus einige Anknüpfungspunkte mit, also auch einiges an österreichischem Kolorit wird es wieder am Volkstheater geben. Sie bringen Ihren Theatermacher von Thomas Bernhard aus Dortmund mit, Sie spielen Elfriede Jelinek und Sie eröffnen Ihre Intendanz vor allem mit einem ganz besonderen Abend, nämlich Der Raum von Ernst Jandl. Was ist das denn für ein Stück?
Die Eröffnung sollte eigentlich Einstein on the Beach sein von Philip Glass, eine vierstündige Minimal-Oper, eine große Party zur Wiederbelebung des Hauses, was ein Jahr lang geschlummert hatte. Das geht nicht, das können wir in Corona-Zeiten nicht machen, aber wir können vielleicht trotzdem eine Wiederbelebung des Hauses feiern, sehr leise, nahezu schon meditativ. Und da fiel uns Der Raum in die Hände von Ernst Jandl, der versucht, das, was er eigentlich mit Sprache gemacht hat, die Verdünnung auf das Wesentliche, nun in einem Stück auf den Raum zu übertragen, auf den Bühnenraum. Und es wird ein Abend sein, ein Prolog fürs Theater, vielleicht 30, 40 Minuten lang, wo wir Ernst Jandls Regieanweisungen folgen, wie ein Raum gefüllt wird mit Licht, wie ein Raum gefüllt wird mit Ton und wie auf einmal dieser Raum die Abwesenheit des Menschen erzählt, die Abwesenheit der Schauspielenden und der Sprechenden. Irgendwie ist das eine zärtliche, schöne Meditation über den Theaterraum, aber gleichzeitig auch das Stück der Stunde, wo die Theater ihre Pforten geschlossen haben und diese Räume auf einmal verwaist sind. Es ist wie die Geschichte mit dem Kühlschrank. Man weiß ja nie so ganz genau, was passiert im Kühlschrank, wenn die Türen zu sind. Tanzt da die Leberwurst mit der Salami oder bleibt alles so, wie es ist? Und vielleicht können wir uns auch erträumen, was passiert mit den Theatern, deren Türen gerade geschlossen sind, wenn keiner hineinguckt.
Das Thema der Theater, deren Türen gerade geschlossen sind, das bildet gerade ja auch eine ganz aktuelle Debatte. Hier in Deutschland ist unter Ihren IntendanzkollegInnen ein regelrechter Streit ausgebrochen über die Frage, ob die Theater nicht vielleicht mal über den Winter schließen sollten und dafür im Sommer öffnen. Sie sind durch die Generalsanierung des Volkstheaters von dieser Frage ein Stück weit befreit worden. Aber wie stehen Sie zu dieser Sache und ist nicht vielleicht auch die jetzige Situation Anlass dazu, mal genau diese klassischen Spielplanstrukturen ganz neu zu überdenken?
Also ich verstehe, wenn man in Berlin sagt, vielleicht sollen wir im Sommer die Türen öffnen und im Winter schließen. Das können sich so Touristen-Hotspots leisten, die auch im Sommer überquellen. Kleinere Städte haben da ein anderes Leben. In Dortmund hätte ich mir das schwer vorstellen können. Wenn das Wetter besser wurde, war es sehr schwer, Menschen ins Theater zu kriegen. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir die Pandemie überstehen werden und dass wir dann eigentlich zu einer Normalität zurückkommen, dass unsere Theater wirklich ihre kraftvolle Zeit haben. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass solche Grundsatzdebatten eigentlich nicht notwendig sind zu führen gerade.
Kai Voges freut sich auf den Start seiner ersten Spielzeit als Intendant am Wiener Volkstheater und auch auf das Ende einiger Corona-Debatten. Losgehen soll's, wenn nichts dazwischen kommt, im fertig sanierten Haus am 8. Januar mit Ernst Jandels, Der Raum. Mit seinen Theaterkritiken in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde er nicht nur berühmt, berüchtigt und gefürchtet, sondern auch zu einem der letzten Großfürsten des deutschsprachigen Feuilletons. Doch seitdem Gerhard Stadelmeier 2015 in den Ruhestand ging, ist es keineswegs ruhig um ihn geworden. Weiterhin schreibt er regelmäßig Bücher, das neueste Deutschlandglotzen. Worum es geht und ob man es lesen sollte, weiß André Mumot.
Wieder sind die Theater zu. Zu Hause bleiben sollen wir. Und nun? Gerhard Stadelmeier hat im Pandemie-Frühjahr etwas getan, was offenbar nichts Selbstverständliches ist für ihn. Er hat sich vor den Fernseher gesetzt und hat versucht zu begreifen, was er dort zu sehen bekommt. Welche Figuren, welche Masken treten da auf, fragt er. Was für Stücke werden aufgeführt? Um diesen aus der Lockdown-Langeweile hervorgegangenen Fragen nachzugehen, müsse er, Zitat, den Theaterkritiker in sich wecken. Das klingt wie eine Drohung und ist auch eine. Der Feuilleton-Veteran ist zurück. Und mit ihm dieser seit 2015 nicht mehr in der FAZ zu lesende Ton der angesäuerten Verachtungsgefühle und spitzzüngigen Bösartigkeiten. Diesmal gerichtet auf ein Medium, das immer noch von einem Großteil der Bevölkerung analog genutzt wird. Nur die jüngeren Leute, die 14- bis 29-Jährigen, greifen schwerpunktmäßig für Information und Unterhaltung auf andere Quellen zurück, aufs Internet oder, wie Stadelmeier es nennt, die asoziale, von kapitalistischster Datenausbeutung bestimmte Massenmedienkrake. Wer nun aber glaubt, der unruheständlerische Großkritiker wolle in Deutschglotzen rührend altmodische Sendeformate hochleben lassen, kennt ihn schlecht. Zumal er sich auf die öffentlich-rechtlichen Sender beschränkt und wenig Gelegenheit auslässt, gegen die Zwangsabgabe der Rundfunkgebühr zu wettern. Der erste Teil des Bandes widmet sich vor allem der Corona-Berichterstattung, ist beinahe so etwas wie ein Pandemietagebuch, das sich an Politiker- und Virologen-Aussagen entlanghangelt, an Ohnmachtsgefühlen und Wut auf alles und jeden. Trost bietet tatsächlich nur die alte Theaterliteratur, die Stadelmeier mit Werf in seine Texte hineinwebt. Tschechows Ärzte treten in Kontakt mit Professor Drosten und seinen Kollegen, Macbeth und Merkel finden zueinander und Außenminister Heiko Maas, zu Gast bei Anne Will, könnte, Zitat, in jeder Molière-Komödie den Sohn des Hauses spielen, der die Braut, die er gern hätte, erst kriegt, nachdem sie ihm vom Hausherrn zuerst untersagt wurde. Zitat Ende. Überhaupt die Talkshows. In ihrer Analyse läuft Stadelmeier zu großer geistreicher Form auf, stellt klar, dass es sich weniger um Gesprächsformate handelt als um ein durchlaufendes Verkündigungsritual vorgefasster Haltungen. Mit hemmungsloser Leidenschaft schmäht er die Gastgeber. Frank Plassberg ist für ihn ein zur kleinbürgerlichen Oberlehrkraft heruntergekommener Königsdarsteller. Anne Will, eine der tonangebenden Gouvernanten-Primadonnen des ersten deutschen Fernsehens. An Krimiserien wie den Rosenheim-Cops arbeitet er sich ebenso ab wie an den Roten Rosen, an Werbung für Inkontinenzmedikamente und den gängigen Satiresendungen. Es sind weitschweifige, gewohnt kunstvoll überformulierte Abneigungsprotokolle, in die sich natürlich auch noch kleine Tiraden gegen geschlechtergerechte Sprache mischen. Keine Freude nirgends. Kein Moment kurzer Beglückung im ach so profanen Fernsehprogramm. Kein Verständnis für ein Publikum auf der Suche nach Ablenkung und politischer Orientierung. Die Methode Stadelmeier ist in Deutschglotzen immer noch dieselbe. Eine traurige, unversöhnliche Überlegenheitsvorführerei, ausgestellter Gegenwartszorn, virtuos und hoffnungslos. Als Warnung eignet sich das Buch in den aktuellen Lockdown-Zeiten gleichwohl hervorragend. Nicht bitter werden, lautet die Devise, und schon gar nicht vorm Fernseher.
André Mumot über Deutschland glotzen ganze Tage vor dem Fernseher, das neue Buch des früheren FAZ-Theaterkritikers Gerhard Stadelmeier. Erschienen ist es im Verlag zu Klampen, 200 Seiten kosten 20 Euro. Und André Mumots Kritik, die gibt es natürlich auch online zu hören und zu lesen unter deutschlandfunkkultur.de.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von dem Schauspieler Christoph Steiner. Er ist Ensemblemitglied am Kinder- und Jugendtheater Next Liberty in Graz.
Meine geniale Stelle war bei Bambi des Vorstadttheater Basels. Das war beim Schöne-Aussicht-Festival in Stuttgart. Und ich ging dahin, ohne mich auf dieses Stück vorzubereiten. Dachte mir, ja, Bambi, da habe ich eher die Disney-Version im Kopf. Und dann hat dieses Stück angefangen und da war der Darsteller, der das junge Bambi gespielt hat, und er hat erstmal wie ein kleines Baby geschrien. Und das war so penetrant und es war so lange und er hat immer geschrien wie ein Baby. Und ich dachte mir, hör auf zu schreien, bitte. Und nach einer Zeit dachte ich mir, nee, hör nicht auf, genau so ist es eigentlich. Wenn man ein kleines Baby hat, dann schreit es erstmal. Und eigentlich ist das ganz toll, dass es so schreit. Und es ist so das erste Lebenszeichen. Wie schön ist dieser Moment überhaupt? Ich habe auch zwei Kinder zu Hause und es geht ja von einem Moment auf den anderen. Zuerst schreien sie, dann lachen sie, man kennt sich überhaupt nicht mehr aus. Und dieses Gefühl hat sich auf mich als Zuseher übertragen. Ich wusste auch nicht mehr, soll ich jetzt auch schreien oder weinen? Man war irgendwie nicht mehr in dem Theaterraum, man war wieder im Bauch. Es war einfach super, aus dieser Genervtheit, so eine Liebe. Es war ein Wechselbad der Gefühle. Es war herrlich. Das war einfach wundervoll.
Der Schauspieler Christoph Steiner über ein schreiendes Bambi am Basler Vorstadttheater, seinen genialen Moment im Theater.